NDR Info. Themen des Tages.
Kurz vor Weihnachten laufen die Gespräche über ein Ende des Ukraine-Kriegs in Florida weiter auf Hochtouren. Und zwar in mehreren Etappen. Am Freitag haben die US-amerikanischen Diplomaten ukrainische und europäische Vertreter am Verhandlungstisch sitzen gehabt. Seit gestern sind die US-Amerikaner mit russischen Unterhändlern im Gespräch. Macht das kurz vor Weihnachten Hoffnung in Kiew? Wenigstens auf eine Waffenruhe? Das fragen wir gleich unsere Korrespondentin. Und wir schauen nach Australien. Dort haben die Menschen den Opfern vom Bondi Beach gedacht. Vor einer Woche wurden bei einer Chanukka-Feier 15 Menschen von Attentätern getötet. Ein antisemitischer Anschlag, der die Menschen weltweit schockiert hat, auch bei uns im Norden. Heute hat die jüdische Gemeinde in der Hamburger Innenstadt Chanukka friedlich gefeiert. Mit welchen Gefühlen? Auch das ein Thema in diesen Themen des Tages heute am 4. Advent. Ich bin Christopher Gaube. Guten Abend Ihnen. Es ist ein zähes Ringen um eine Waffenruhe in der Ukraine. An diesem Wochenende finden wieder intensive Gespräche unter US-amerikanischer Leitung in Miami statt. Viel dringt davon jedenfalls nicht nach außen. Das bestätigen uns auch unsere Korrespondenten in den USA. Was man allerdings hört, der russische Unterhändler Kirill Dmitriev bezeichnet die Verhandlungen als konstruktiv. Außerdem sei Putin bereit, mit dem französischen Präsidenten Macron zu sprechen. Wie blickt man jetzt darauf in der Ukraine? Da habe ich bei unserer Korrespondentin Maria Fedorova in Kiew nachgefragt. Ja, Präsident Selenskyj beklagt dieser Tage, dass aus dem Kreml immer nur negative Signale kommen. Hört man denn in der Ukraine genauer hin, wenn jetzt von konstruktiven Gesprächen zwischen Moskau und den USA die Rede ist?
In der Ukraine hört man genau hin, natürlich, aber eine große Hoffnung gab es schon im Vorfeld nicht. Zumal nach jeder Verhandlungsrunde von einem konstruktiven Gespräch gesprochen wird. Aber ich habe bisher niemanden hier gehört, der von Hoffnungen auf einen echten Durchbruch spricht. Ganz im Gegenteil, über das Wochenende habe ich lokale Nachrichten verfolgt, soziale Medien beobachtet und alle sagen ungefähr dasselbe. Diese Deadline, die offenbar von Trump gesetzt wurde, damit es vor Weihnachten eine Einigung gibt, die gilt hier als unrealistisch sowieso. Der diskutierte Friedensplan von Trump, nun ja, er wirkt nach Ansicht vieler hier eher wie ein Entwurf für einen Businessplan und nicht wie eine klassische Diplomatie. Viele denken, den USA geht es vor allem um eine schnelle, medial wirksame Lösung. Und natürlich haben viele Beobachter auch hier in der Ukraine die Jahrespressekonferenz des russischen Präsidenten Putin verfolgt, die sogenannte direkte Linie. Das ist so gesehen die Quintessenz der Positionen des Kreml. Putin hat betont bei dieser Pressekonferenz, dass die Ukraine an der Verlängerung des Krieges interessiert sei und gleichzeitig, dass Russland an seinen Positionen in den Verhandlungen festhält. Und das ist natürlich auch ein Signal für die Menschen hier. Russland wird seine Angriffe fortsetzen, wird diesen Krieg weiterführen.
Von den Gesprächen zwischen Russland und den USA, da bekommt man im Moment recht wenig mit. Was hat denn der ukrainische Präsident Selenskyj durchblicken lassen? Also worum ging es im Gespräch zwischen den US-amerikanischen und den ukrainischen Vertretern am Freitag?
Ja, das wissen wir auch hier in Kiew nicht. Jetzt wurde in Miami vereinbart, weiter zu verhandeln. Und dieses Weiterverhandeln, das ist so eine Floskel, die man hier mitunter auch mit schwarzem Humor wiederholt. Was der ukrainische Präsident Selenskyj nach mehreren Verhandlungsrunden immer wieder betont hat, für die Ukraine gibt es weiterhin rote Linien. Es geht um die Gebiete im Donbass, um die Forderung, dass die Ukraine sich zurückzieht, Sicherheitsgarantien, die noch nicht geklärt sind. Und die ukrainische Delegation ist wahrscheinlich jetzt damit beschäftigt, diese Widersprüche, rote Linien, einfach alles auf ihre Vorteile hinzuklären natürlich. Und das wird noch Zeit in Anspruch nehmen.
Die Europäer haben ja lange nur eine kleine Rolle gespielt, wenn es darum geht, zwischen Kiew und Moskau zu vermitteln. Jetzt heißt es, dass Putin bereit sei, mit dem französischen Präsidenten Macron zu sprechen. Auch Selenskyj strebt weitere Gespräche mit europäischen Partnern im größeren Kreis an. Hofft man in Kiew darauf, dass Europa jetzt eine stärkere Rolle im Friedensprozess einnimmt, vielleicht ein verlässlicherer Partner als die USA sein könnte? Was ist ja die Strategie?
Nun, die EU und viele europäische Regierungschefs, sie sind verlässliche Partner für die Ukraine, das ist evident, auch nach der Nachricht über den 90 Milliarden Euro Kredit für die kommenden 2 Jahre. Geld, das das Land dringend benötigt, vor allem nachdem die USA ihre Hilfen stark zurückgefahren haben. Trotzdem verstehen hier alle, die Rolle der USA ist und bleibt enorm wichtig. Ich habe das Gefühl, auch was ich in den Medien hier höre, dass die Experten und der Ukraine jetzt trotz der Rolle der EU den Ball bei den USA sehen. Viele hoffen sogar darauf, dass Trump einsieht, Putin ist kein verlässlicher Partner, er wird nicht mal Trump zuliebe Kompromisse angehen. Das hört man hier immer wieder. Und das Experten hier sagen, hoffentlich wird Trump endlich ungeduldig mit Putin.
Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Das wird ja traditionell in der orthodoxen Kirche erst Anfang Januar gefeiert. Aus Protest gegen Russland sind aber inzwischen viele Ukrainer dazu übergegangen, Weihnachten am 25. Dezember zu feiern. Wie ist denn so wenige Tage davor, vor diesem Datum, die Stimmung bei den Menschen im Land?
Ja, so etwas wie Weihnachtsstimmung gibt es hier nicht. Natürlich sind die Geschäfte dekoriert. In den Supermärkten laufen Weihnachtslieder. Aber wir können die Menschen hier Weihnachten feiern, wenn so viele Familien getrennt sind. Viele Menschen sind geflohen, viele Männer bleiben an der Front. Rund 1 Million Männer sind in der Verteidigung und auch Frauen sind in der Verteidigung, im Militär aktiv, im Einsatz und nicht alle bekommen Urlaub. In manchen Regionen, zum Beispiel Odessa, herrscht der größte Blackout seit Kriegsbeginn wegen Angriffen auf die Energieinfrastruktur. Ich habe mit Menschen gesprochen, die seit einer Woche im Dunkeln und in der Kälte ausharren, immer noch. Und auch hier in Kiew, sogar wenn es relativ ruhig bleibt, gibt es trotzdem keine wirkliche Erholung. Niemand kann garantieren, dass es auch über die Feiertage keine russischen Angriffe geben wird. Die Menschen sind zum Teil sogar angespannter, gerade in dieser Zeit.
Informationen waren das von Maria Fedorova aus Kiew. Chanukka ist das Lichterfest im Judentum. 8 Tage lang werden dabei jeden Abend Kerzen an einem speziellen Kerzenleuchter, dem Chanukia, angezündet. In diesem Jahr wurde der erste Tag dieses Festes von einem antisemitischen Anschlag am weltberühmten Bondi Beach in Sydney überschattet. Das ist jetzt genau eine Woche her. Heute wurde dort der 15 Todesopfer gedacht. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen kamen Zehntausende Menschen, darunter Premierminister Albanese und andere führende Politiker, zu einer Gedenkveranstaltung am Strand zusammen. Franziska Amler berichtet.
Um Punkt 18.47 Uhr Ortszeit verharrten tausende Menschen am Bondi Beach in Sydney in stillem Gedenken. Es ist der Zeitpunkt, an dem hier vor einer Woche die tödlichen Schüsse fielen. Schulter an Schulter gedachte die Menge der 15 Opfer des Terroranschlags. Für einen Moment wurde der weltberühmte Strand zu einem Ort gemeinsamen Trauerns. Es sei noch immer schwer zu begreifen, was passiert sei, sagte diese Australierin deutscher Herkunft der Nachrichtenagentur AFP. Irgendwann müssen die Tränen fließen, aber es ist einfach sehr schwer zu ertragen, zu wissen, dass all das auch an so vielen anderen Orten auf der Welt geschieht. Das beunruhigt mich sehr und ich persönlich empfinde es als besonders eindringlich, gerade weil ich Deutsche bin, dass sich so etwas in der Geschichte bereits ereignet hat und dass es niemals wieder geschehen darf.
That this cannot happen again.
Wir sind hier zusammen, sagt Roslyn Fishall, ein Mitglied der jüdischen Gemeinde Sydneys, an einem provisorischen Mahnmal am Bondi Beach.
Every day we hear of somebody else that's connected.
Jeden Tag hören wir von jemand anderem, der betroffen ist. Es ist eine kleine Gemeinschaft und wir alle kennen jemanden kennt, der sein Leben verloren hat. Ein Rabbiner, mit dem ich früher sehr eng zusammengearbeitet habe, verlor seinen Schwager. Es trifft uns alle sehr, sehr tief.
It touches all of us very, very deeply.
Überall im Land wehen die Flaggen auf Halbmast, auch über der berühmten Sydney Harbour Bridge. In den vergangenen 7 Tagen hat sich ein tiefes Gefühl der Trauer über Australien gelegt. Die Familien der Opfer verlangen Antworten darauf, wie die Täter durch das Raster der Sicherheitsbehörden fallen konnten. Australiens Premierminister Albanese wurde bei seiner Ankunft von Teilen der Menge ausgebuht. Nach Kritik, seine Regierung habe nicht genug gegen den Anstieg des Antisemitismus unternommen, kündigte er an, die Arbeit der Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden bewerten zu lassen. Es solle geprüft werden, ob sie über angemessene Befugnisse, Strukturen und Verfahren zum Schutz der Bevölkerung verfügen, erklärte Albanese. Am Sonntag vergangener Woche hatten 2 Angreifer, Vater und Sohn, am Bondi Beach auf Teilnehmer einer Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka geschossen und 15 Menschen getötet. Viele wurden zudem verletzt, einige von ihnen schwer. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass die Attentäter Verbindungen zum IS hatten oder zumindest ideologisch von ihm beeinflusst wurden. Nicht nur am Bondi Beach trauerten die Menschen, auch in Wohnungen, Kneipen und öffentlichen Einrichtungen stellten Bürgerinnen und Bürger Kerzen in ihre Fenster. Unter dem Motto Licht statt Dunkelheit wollten sie damit ein sichtbares Zeichen setzen, als Ausdruck ihrer Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft in Australien.
Franziska Amler über die Gedenkfeier in Sydney für die Opfer des antisemitischen Anschlags vor einer Woche am Bondi Beach. Ja, eine Nachricht, die viele Menschen weltweit betroffen gemacht hat, auch die jüdischen Gemeinden. Bei uns hier im Norden, das Chanukka-Fest, dessen erster Tag vergangener Woche in Sydney gefeiert werden sollte, das neigt sich jetzt dem Ende zu und deshalb sind heute in Hamburg hunderte Menschen zusammengekommen, um Chanukka zu feiern und die Lichter am traditionellen Leuchter, dem Chanukia, an der Binnenalster zu entzünden. Der Hamburger Rabbi Shlomo Bystritzki hat von vielen solidarischen Reaktionen nach dem Attentat in Sydney gesprochen, aber er hat auch auf ein Problem aufmerksam gemacht.
Ich war hier die letzte Woche täglich, um diese Leuchter, die so stolz hier mitten in Hamburg steht. Und immer kamen Menschen und haben was Gutes gesagt. Nur positive, ich habe keine einzelne negative Reaktion hier an der Stadt. Aber es gibt aber ein Problem. Wir haben vor etwa 6 Monaten eine neue Initiative begonnen, eine Social Media Initiative. Und es gibt viele positive, aber wie viel Hasskommentare. Und die Mehrheit, die schweigende Mehrheit, die schweigen. Und ich glaube, nach Sydney und gestern war auch genau ein Jahr für Magdeburg, diese schweigende Mehrheit, bitte, nicht mehr schweigen. Sag etwas, das muss nicht laut, das reicht auch genug leise. Wir wollen alle hier so friedlich miteinander, wir wollen alle hier feiern, wir wollen hier das Leben feiern.
Sagte der Hamburger Rabbi Shlomo Bystritzki heute bei einer Chanukka-Feier in der Hamburger Innenstadt. Wenn die Polizei Kriminalität im Internet verfolgen will, dann hat sie oft ein Problem, denn es ist gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Die Bundesregierung will jetzt handeln. In Zukunft sollen Verbindungsdaten der Nutzer für 3 Monate gespeichert werden. Es geht um die IP-Adressen. Die sind so etwas wie die Autokennzeichen des Internets. Jedes Mal, wenn jemand mit dem Smartphone, mit dem Tablet oder Computer online geht, dann bekommt er oder sie vom Internetanbieter eine IP-Adresse zugewiesen, damit die Daten richtig hin- und hergeschickt werden können. Aus Berlin, Gabor Hallas.
Was im Internet geschieht, bleibt meist anonym.
Unser Ziel ist es, Kriminalität im Internet, also zum Beispiel Kinderpornografie, Online-Betrug oder vor allen Dingen auch Hass und Hetze im Internet, wirksamer zu bekämpfen.
Sagt Stefanie Hubig, die Bundesjustizministerin von der SPD. Sie möchte, dass Polizei und Staatsanwaltschaft in Zukunft tätereffizienter ermitteln können.
Mir ist dabei wichtig, dass wir immer die Grundrechte im Blick behalten und sie wahren, dass wir uns im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichtes bewegen.
Es geht um die IP-Adressen. Wer mit Handy, Tablet oder Computer ins Netz geht, bekommt so eine. Das ist wie eine Adresse des Computers. Allerdings werden sie immer neu vergeben und deswegen sollen diese Adressen von den Betreibern nun 3 Monate gespeichert werden. Das hat die Bundesregierung bereits in den Koalitionsvertrag geschrieben. Der Gesetzentwurf muss aber noch abgestimmt werden. Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU findet aber schon, dass es in die richtige Richtung geht.
IP-Adressen sind oft der einzige Schlüssel im Netz, der einzige Hinweis, um Täter dingfest zu machen. Und das ist uns in der Vergangenheit zu oft auch nicht gelungen. Mit diesem neuen Gesetz werden wir in die Lage versetzt, neue Ermittlungsmethoden anzuwenden und über die IP-Adresse auch Täter zu ermitteln.
Der Gewerkschaft der Polizei geht der Gesetzentwurf nicht weit genug. Anders sieht es die Opposition. Die AfD sagt, natürlich müsse Kinderpornografie bekämpft werden. Aber so der Abgeordnete Tobias Matthias Peterka, der Gesetzentwurf sei nichts anderes als Vorratsdatenspeicherung.
Das Kind mit Bade auszukippen und einfach jeden Bürger, der im Internet surft, unter Generalverdacht zu stellen und 3 Monate seines Surfverhaltens zu speichern, das ist unserer Meinung nach eben ein Schritt zu weit. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat hier ganz enge Grenzen aufgezeigt. Und wir glauben nicht, dass Frau Hubig das wirklich bedenken wird.
Die grüne Abgeordnete Lena Gumnior spricht von einer anlasslosen Massenüberwachung.
Das ist in etwa so, als würde man in Deutschland jedes Autokennzeichen zu jeder Tageszeit in der ganzen Republik grundlos verfolgen und diese Daten dann monatelang speichern. Und das wäre ja eine Regelung, mit der würde sich jeder von uns total zu Recht sehr unwohl fühlen.
Stefanie Hubig, die Justizministerin, verspricht, dass die Vertraulichkeit der Kommunikation gewahrt bleibt.
Und deshalb ist ein Zugriff auf Inhalte nicht zulässig Und auch Persönlichkeitsprofile oder Bewegungsprofile dürfen und können nicht erstellt werden.
Außerdem dürfe nicht überwacht werden, was privat, zum Beispiel in Chats, geschrieben werde.
Bleiben wir nochmal beim Thema Internet. Das Netz ist ja in einer ständigen Veränderung. Nachrichtenseiten ändern ihren Inhalt ja nahezu ständig. Die Website vom Sportverein oder dem nächstgelegenen Theater, ja, die sind da etwas langlebiger. Und wer gerne wissen würde, was da früher mal auf den Internetseiten stand, wird in einem Webarchiv fündig. Das sind Dienste, die eben Kopien von Internetseiten anlegen. Wissenschaftler der Technischen Universität in Braunschweig, die haben jetzt allerdings die Sicherheit dieser Webarchive untersucht und diese dafür gezielt angegriffen. Das alarmierende Ergebnis: alle Archive sind anfällig. Matthias Zimmermann über das, was die Forscher aufgedeckt haben.
Sicherheitslücken, die es erlaubten, nachträglich archivierte Webinhalte zu verfälschen, also über die Vergangenheit zu lügen, sagt Professor Martin Jons von der TU Braunschweig. Die Forschenden haben 8 bekannte Internetarchive untersucht, darunter das bekannteste Archiv, die Wayback Machine. 1 Milliarde Internetseiten sind dort inzwischen archiviert. Die Braunschweiger Forscher konnten ihre Internetseiten gezielt vor diesem und anderen Archiven verbergen oder ihnen verfälschte Informationen liefern, und Inhalte konnten nachträglich beliebig manipuliert werden, heißt es. Webarchive speichern Momentaufnahmen von Internetseiten. Sie dokumentieren so die Vergangenheit und bewahren damit Teile unseres digitalen Gedächtnisses. Eine Art Museum des Internets. Nutzer verlassen sich darauf, dass die Archive ein unverfälschtes und unveränderliches Abbild der Seiten erzeugen. Doch ganz sicher ist das nicht, wie die Braunschweiger IT-Sicherheitsforscher jetzt gezeigt haben.
Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat es am letzten Spieltag des Jahres verpasst, die Abstiegsränge zu verlassen. Das Kellerduell gegen den tabellenletzten Mainz blieb torlos. Nele Hüpper aus unserer Sportredaktion hat mehr zum Spiel.
Jetzt auch mit Mikro. In einer insgesamt sehr ereignisarmen Partie gelang es keinem Team, sich entscheidend durchzusetzen und das Spiel für sich zu entscheiden. Positiv für den FC St. Pauli: die Miniserie hält. Das Team von Alexander Blessin ist nun seit 4 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen. Stefan Kerstholt.
Das war ganz schwere Fußballkost. So kurz vor Heiligabend am 4. Advent trennen sich der Tabellenletzte FSV Mainz 05 und der drittletzte FC St. Pauli torlos 0:0 unentschieden. Ein Remis, das keinem der beiden Teams so richtig weiterhilft. Die einzige Torchance, der einzige Abschluss in Halbzeit 1, den hatte der Kapitän Jackson Irvine, der Hamburger, zu verzeichnen. Sichere Beute kurz vor der Pause von Daniel Batz, dem Keeper, der nach wie vor Robin Zentner im Tor der Mainzer vertritt. Im zweiten Durchgang die Mainzer etwas bemühter, allerdings auch hier kaum Torabschlüsse, kaum Torraumszenen, und so blieb es bis zum Ende bei diesem torlosen 0:0. Das Beste in der ausverkauften Mainzer Arena war noch die Stimmung. Beide Fanlager feuerten ihre Teams an, aber geholfen hat es nicht. Am Ende ein torloses 0:0 in einem wirklich sehr mäßigen Bundesligaspiel.
Eine Partie an diesem 15. Spieltag in der Bundesliga, die läuft aktuell noch. Der FC Heidenheim hat Meister Bayern München zu Gast. Dort läuft schon die zweite Halbzeit. Es sind jetzt noch rund 30 Minuten zu spielen und die Bayern führen mit 2:0. In der Bundesliga der Frauen rollt der Ball auch noch, hier Spieltag 14, also schon der erste Spieltag der Hinrunde. Die Aufsteigerinnen vom Hamburger SV spielen gerade in Wolfsburg. Das Spiel wurde erst vor knapp 20 Minuten angepfiffen und dort steht es noch 0:0. Außerdem haben die Frauen von Werder Bremen mit 0:3 in Freiburg verloren. Schauen wir auf die zweite Liga bei den Männern. Eintracht Braunschweig gewinnt 2:1 gegen den Tabellenführer Schalke 04. Michael Augustin berichtet.
Eintracht Braunschweig feiert nicht nur sein 130-jähriges Vereinsjubiläum, sondern auch einen hochverdienten Sieg gegen den Herbstmeister. 2 Ex-Schalker haben die Tore geschossen. Aydin mit dem 1:0 nach einer Stunde, zu diesem Zeitpunkt die längst überfällige Führung. In der Schlussphase erhöhte Sané nach einem Konter auf 2:0. Schalke schaffte durch LVC aber noch den Anschlusstreffer. Braunschweig überstand aber die lange Nachspielzeit und sicherte sich 3 Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
Für den Trainer Heiner Backhausen absolut wichtiger Sieg gegen den Club, von dem er selbst Fan ist.
Ich bin total stolz auf meine Mannschaft. Dass ich Schalke-Fan bin, das ist in meiner Familie vom Opa auf den Vater und dann auf mich übertragen worden. Leider bei meinem Sohn als aufgehört. Aber Spaß beiseite, wir haben heute ein super Spiel gemacht gegen einen starken Gegner, gegen einen Gegner, der sehr robust ist, der in der zweiten Halbzeit sehr aggressiv war, und wir mussten über uns hinauswachsen. Und am Ende, denke ich, haben wir es verdient geschafft.
Sein Team überwintert auf Rang 13 mit jetzt 20 Punkten, 3 mehr als Düsseldorf auf dem Relegationsrang. Hannover 96 hat das letzte Spiel in diesem Jahr in Nürnberg mit 2:1 verloren. Erich Wartusch.
Diese Niederlage war unnötig für Hannover 96. Mehr als eine Stunde lang dominierte man den Gastgeber. 2 Konter reichten, um den Spielverlauf aus den Angeln zu heben. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Niedersachsen gleich mehrere hochwertige Torchancen. Immer wieder war Nürnbergs Keeper Reichert zur Stelle. Nur beim Nachschuss von Schellmann nach 20 Minuten war er machtlos. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, wann Hannover erhöhen würde. Doch zweimal ließ sich die Defensive überspielen. Lubach vor und Zomer nach der Pause machten die Treffer für den Klub. Je länger die Partie dauerte, desto weniger fiel 96 noch offensiv ein. Und so geht man mit einer unbefriedigenden Pleite in die Weihnachtspause.
Aus den letzten 3 Spielen haben die Niedersachsen nur 2 Punkte geholt. Ein wiederkehrendes Problem laut Mittelfeldspieler Enzo Leopold, die schlechte Torausbeute.
Ja, wenn wir Gründe oder Antworten kennen würden, dann würden wir es natürlich versuchen umzusetzen. Nein, ich bin mir sicher, dass wir das in den nächsten Spielen in der Rückrunde besser machen werden, dass wir da effizienter werden. Ich glaube, die Qualität ist auf jeden Fall da, dass wir das schaffen können und dann... Ja, müssen wir auch mehr Chancen und Tore umnutzen.
Ja, also der Neujahrsvorsatz oder alles, was sich die 96er zu Weihnachten wünschen, mehr Chancen in Tore ummünzen. Und noch ein kurzer Blick in die Basketball-Bundesliga. Im Abstiegskampf haben die Hamburg Towers den 2. Sieg in Folge eingefahren. In Heidelberg setzten sich die Hamburger mit 111:108 durch.
Der Sport an diesem Sonntagabend war das mit Nele Hüpper. Vielen Dank. Zwanzig Gefängnisse, unzählige Begegnungen. Die Berliner Künstlerin Patricia Thoma hat 2 Jahre lang Justizvollzugsanstalten besucht, darunter auch Kiel und Lübeck. In der JVA Glasmoor zeigt sie jetzt Werke, die gemeinsam mit Inhaftierten entstanden sind. Ihre Comics und Zeichnungen, die erzählen vom Leben im Gefängnis. Mal nüchtern, mal überraschend menschlich. Mit dem Projekt möchte Thoma Vorurteile abbauen und zeigen, wie unterschiedlich der Alltag hinter Gittern sein kann. Unsere Reporterin Corinna Belo hat sich die Ausstellung angesehen.
Oben im Dachgeschoss eines unscheinbaren Verwaltungsgebäudes vor den Mauern der JVA Glasmoor in Norderstedt. Ein Raum mit Hunderten von historischen Gegenständen, die die Geschichte des Justizvollzugs erzählen. Da ist zum Beispiel ein Verhörstuhl für die Terroristen der RAF oder eine mit Nägeln gespickte Folterwanne aus dem Mittelalter. Drumherum hängen zwischen den Holzbalken 20 lange Leinwände an einer Schnur. Darauf Comics, gezeichnet und geschrieben von Inhaftierten deutscher Haftanstalten. Mitten im Raum hat die Initiatorin, die Künstlerin Patricia Thoma, auf einem Tisch auf DIN A3 kopierte Fotos ausgebreitet. Auf eines hat sie Transparentpapier gelegt, um zu zeigen, wie die Comics entstanden sind.
Mir war es wichtig, dass jeder an dem Workshop teilnehmen kann, egal ob die jetzt Vorkenntnisse haben oder nicht. Und dann habe ich mir eine Technik überlegt. Und diese Comics sind auf Grundlage von Fotos entstanden.
Sie paust das Foto ab. Mit ihrem Comic-Workshop war sie zum Beispiel in Kiel, Berlin oder Lübeck. Eine Metalltür, die Farbe schon etwas verblasst. Die Mauer sehr hoch. Obendrauf Stacheldraht, dahinter die Abteilung Sozialtherapie, die JVA Lübeck, ein Hochsicherheitsgefängnis. Hier sitzen die, die schwerste Verbrechen begangen haben. Sexual- und Gewaltstraftäter. Doch wer hier in der Sozialtherapie seine Haftstrafe verbüßt, will an sich arbeiten. Nach anfänglichem Zögern haben sich 6 Männer für den Comic-Workshop gemeldet. Einer will erzählen, er will aber auch anonym bleiben, deshalb ist sein Ton nachgesprochen.
Als ich zuerst von dem Projekt gehört habe, war ich ein bisschen skeptisch, weil ich mir nichts unter Comiczeichnen vorstellen konnte. Als ich dann in der Gruppe drin saß, war ich hellauf begeistert.
So wie in allen Justizvollzugsanstalten ließ Patricia Thoma die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst einmal überlegen, was sie im Comic erzählen wollen, welche Szenen sie in den Fotos zeigen und dann zeichnen wollen.
Wir haben ja erstmal auch so ein Thema gefunden und das war in Lübeck einfach der Alltag. Und der Alltag besteht in Lübeck aus diesen ganz vielen Therapien und vor allen Dingen dieses immer wieder Reflektieren und dieses Straftat immer wieder benennen.
Ein weiterer Teilnehmer erzählt, auch sein Ton ist nachgesprochen.
Die Herausforderung, uns preiszugeben, etwas über uns zu erzählen, weil die Gemeinschaft draußen ein anderes Bild hat.
Die denkt, Sozialtherapie, das ist alles toll und schön. Denen geht es viel zu gut hier drin.
3 Tage hat der Comic-Workshop gedauert. Jetzt sitzen die 2 Teilnehmer zusammen und schauen sich zum ersten Mal das Ergebnis an.
Hier ist ja auch schön zu sehen, wie ich mich nach der Therapie zurückziehe und über meine Ziele nachdenke und über das, was wir in den Modulen gerade so durchgesprochen haben.
Weitere Szenen zeigen Männer, die sich in der Gruppentherapie mit Gefühlen auseinandersetzen. Auf den anderen Bildern spielen sie Tischkicker oder Kochen.
Was ich auf jeden Fall aus dem Comic-Workshop mitgenommen habe, ist, dass man nicht nur einfach mit einem Bleistift zeichnen kann, sondern auch durch bestimmte Techniken Hintergründe hervorheben kann.
Ja, finde ich auch. Nicht nur einfach abzeichnen wie eine Kopie, sondern auch sehen, dass man Schattierungen und heller und dunkler zeichnen kann.
Die Künstlerin Patricia Thoma war mit ihrem Projekt in 20 Haftanstalten. Sie wünscht sich, durch die Comics Kontakt zwischen der Außenwelt und den Inhaftierten herzustellen.
Mir ist beides wichtig, dass die was mitnehmen, aber auch natürlich, dass die Gesellschaft versteht, wer sitzt da eigentlich, was ist hinter dieser Täterin oder hinter diesem Täter noch alles so verborgen.
Im Gefängnis heißt das Projekt übrigens und es ist auch als Buch geplant. Jetzt ist es aber erstmal als Ausstellung zu sehen und zwar im Gefängnismuseum der JVA Glasmoor in Norderstedt. Noch bis zum 20. Januar um Anmeldung über die Homepage wird gebeten und planen Sie auch Zeit ein. Denn eine einstündige Führung durch den Museumsleiter ist immer inklusive. Und das waren die Themen des Tages an diesem 21. Dezember. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Adventsabend.
Wir wünschen dir ein frohes und vor allem ruhiges Fest.
Auch wenn wir nicht zusammen feiern können, in unseren Herzen und Gedanken seid ihr bei uns.
Wir sind für Sie da. Gruß an Bord.
Ich freue mich, wenn Sie wieder zurück sind.
Weihnachtsgrüße übers Radio. Das hat bei uns Tradition.
Gerade an Weihnachten, dann sind all die Kapitäne, Matrosen, alle Seeleute weit weg von ihren Familien, mit oder ohne Tannenbaum.
Seit 70 Jahren Gruß an Bord.
Ich vermisse meine Frau, die jetzt gerade an Bord ist.
Präsentiert von NDR Info.
Wir wussten, dass die Zeit kommen wird, wo auch du mal Weihnachten auf dem Schiff bist. Digga, fühl dich gedrückt. Wir denken an dich.
Die Menschen, ihre Geschichten und ihre Grüße, all das gibt's hier auf NDR Info am Heiligabend von 20 bis 22 Uhr.